Was macht den Menschen zum Menschen? Forscher gehen davon aus, dass sich der Mensch vor allem durch sein Sozialverhalten von den Tieren unterscheidet. Im Rahmen der zentralen Ringvorlesung der Georg-August-Universität Miteinander, Füreinander, Sozialverhalten von Affen und Menschen werden in diesem Semester aktuelle evolutionäre Denkansätze und Forschungsergebnisse zu dem Thema vorgestellt. Hören Sie nun Professor Dr. Karel van Schaik von der Universität in Zürich. Er spricht zum Thema Kultur, Eigenheit mit tiefen Wurzeln.
Vielen Dank. Ist das zu laut? Ne? Geht so? Okay. Für die Einladung natürlich und auch, dass Sie alle gekommen sind. Es ist sehr kalt draußen. Vielleicht ist es besser drinnen, also bleiben Sie noch eine Weile. Kultur, ja. Sie werden sich fragen, vielleicht, was hat das jetzt mit dem Thema zu tun? Miteinander, füreinander. Sie werden sehen am Ende, dass es ziemlich viel damit zu tun hat und sogar wahrscheinlich das Miteinander, Füreinander im großen Maße mitbestimmt hat. Also das, hoffentlich kommen wir am Ende dann zu einer Art Synthese in diese Richtung. Aber erstmal feststellen, was sind eigentlich Menschen? Und vielleicht haben Vorgänger das auch schon betont, wir Menschen sind eigentlich nichts anderes als afrikanische Menschenaffen. Wie Sie hier sehen, wir sind irgendwo in diesem Busch da eingebettet. Eine gute Art, um das nochmal festzunageln, ist zu einer Schimpanse zu sagen, hey Schimpanse, wer ist jetzt deine nächste Verwandte? Und dann schauen Sie sich mal die Bilder an. Der Schimpanse, wenn er sprechen könnte natürlich, würde sagen, ja, Gorilla natürlich. Und das wäre dann falsch. Wir sind näher verwandt, also die Schimpansen sind näher mit uns verwandt als mit den Gorillas. Das ist natürlich, das muss man mal so ein bisschen überlegen. Das ist doch schon eine ganz wichtige Sache, dass wir wirklich Menschenaffen sind. Auch wenn wir das so tagtäglich nicht so daran denken. Und man hat es auch auf der DNA-Ebene natürlich gut erforscht. Vor ungefähr 5 Jahren ist das Schimpansengenom ganz sequenziert. Menschen waren schon früher sequenziert natürlich. Hat man festgestellt, auf der Base-Pair-Ebene gibt es 1,2% Unterschiede. Das ist also sehr wenig. Normalerweise habe ich dann ein Dia für die Zoologen mit 2 Mausarten, Mus spretus, Mus musculus. Die sind auch 1,2% unterschiedlich auf der Base-Pair-Ebene, sehen aber genauso aus, sagen alle genau das Gleiche, kann man keine Unterschiede sehen. Und hier sehen wir also eine kleine Liste, Sprache, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Religion, Moral, Technologie, die dann irgendwie da ist. Und wie sieht es dann an der anderen Seite aus? 1,2% DNA-Unterschied und dann solche riesige Unterschiede in Verhalten und alles, was da so aus dem Verhalten hervorkommt. Das ist natürlich eine unglaubliche Herausforderung, das zu verstehen. Und es wird noch viel schlimmer, denn natürlich haben wir viel Variabilität in der Natur und es gibt also viele, was wir abgeleitete Merkmale nennen, Merkmale, die man in einer Art sieht, aber nicht in anderen verwandten Arten und deren Evolution dann man gerne verstehen möchte. Das Problem bei den Menschen ist, dass es viele von diesen sogenannten Einzigartigkeiten gibt. Das sind also Merkmale, die sind nicht nur abgeleitet, aber es gibt keine Parallele, keine konvergente Fälle irgendwo anders. Zum Beispiel, wenn ich sage, aufrechter Gang, dann kann jemand sagen, ja, da gibt es doch auch mal Vögel, die aufrecht gehen oder vielleicht noch andere Typen Tiere. Dann kann man etwas daran erforschen. Wenn ich aber sage Religion, ja, welche Tiere kommen dann, dann wird es still. Nicht? Also, da haben wir das Problem. Denn normalerweise als Biologen haben wir die vergleichende Methode. Da können wir mit diesen Vergleichen, können wir da wirklich gute Einsichten erwerben. Da haben wir ein Problem in diesem Fall und Alfred Russel Wallace, vielleicht kennen Sie den Namen, der Mitentdecker der natürlichen Selektion in 1858, hat sich das mal sehr, sehr genau überlegt und hat dann gemeint, menschliche Evolutionen können wir nicht verstehen im traditionellen darwinischen Modus, da müssen wir etwas Zusätzliches, hat dann gesagt, er hat eine große Intelligenz hat da mitgeholfen. Und er meint also, dass diese Kluft da zwischen Menschen und Affen nicht zu überbrücken ist. mittels Evolutionsbiologie. Ich hoffe natürlich, dass wir nach einer Stunde meinen, dass diese Ansicht nicht genau stimmt. Hoffentlich. Versuchen wir mal. Also, was könnte man tun? Die Idee, die ich verfolgen möchte, es gibt mehrere Ansätze natürlich, aber die Idee, die ich hier verfolgen möchte, ist sagen, nehmen wir mal ein Merkmal, sagen wir mal Kultur. Das ist natürlich nicht ein kleines Merkmalchen, das ist eine ganze Menge Komponente, die da zusammenkommen. Und wenn man diese Komponente anschaut, kann man natürlich sagen, ja, diese Komponente, die gibt es da, die geht so zurück. Das hier ist dazugekommen, aber da sehen wir auch hier und da vielleicht noch ein Beispielchen irgendwo anders. Oder wenn das nicht ist, können wir das zumindest, was ist die Funktion, können wir versuchen, das im Ganzen, im Kontext deren Entstehung zu verstehen. Also das ist die Idee, die ich verfolgen möchte und dann später mit allgemeingültigen biologischen Theorien das Zement zwischen all diese Elemente hervorzubringen. Also nicht Sachen, die nur bei Menschen gültig sind, denn dann sind wir als Evolutionsbiologen natürlich gescheitert. Oder wenn das der Fall ist, das ist trotzdem noch eine allgemeine Theorie, wo man sagt, ja, die Werte bei den anderen sind null, bei den Menschen sind sie ein bisschen höher, aber wir können das allgemein verstehen. Also ich möchte so weit wie möglich von Spezialitäten wegbleiben. Man muss es als Evolutionsbiologe irgendwie schaffen, diese Sachen zu verstehen. Zumindest in deren Ursprung. Also, da haben wir Kultur. Wie wird es häufig definiert von den Anthropologen? Was uns zum Menschen macht oder wie wir uns hier verhalten? Und die meisten Definitionen, die es historisch gegeben hat, haben irgendwo Mensch drin. Dann ist es natürlich sehr schwierig, da die Brücke zu bauen. Dann haben wir die Kluft schon eingebaut. Das ist natürlich ein Problem. Und dann fragt der Biologe sich, ja, was ist dann eigentlich die Grundlage der Kultur und vielleicht auch die Essenz der Kultur? Es geht dann um die eine Sache da oben. Es gibt Verhaltensweisen oder deren Produkte, die nicht direkt genetisch verankert sind und die nicht direkt durch die Umweltbedingungen hervorgerufen werden. Das bedeutet, dass ich dieses Verhalten, wenn ich das mich aneigne, das irgendwie von anderen aufgenommen habe. Das nennen wir als Biologen Social Learning, soziales Lernen. Das ist also ein Kernthema in Kultur. Ist natürlich nicht die ganze Geschichte, da kommen wir drauf, aber es ist schon ein essentieller Teil. Und wie erkennen wir es bei Menschen? Denn da sehen wir die Prozesse, erforschen wir natürlich nicht. Wir sehen einfach die Endprodukte, dass es geografisch unterschiedliche Variationen gibt. Zum Beispiel denken Sie mal an Dialekte oder wie man sich kleidet und so weiter. Der Biologe sagt dann, okay, Grundlage der Kultur ist also sozial übertragene Information. Diese Information ist auch spannend, denn es geht um Sachen, die nicht schon immer einfach durch die Umweltbedingungen hervorgerufen werden, denn sonst ist es überall das Gleiche. Oder wenn es dann anders ist, hat es nicht mit sozialem Lernen zu tun. Also meistens geht es dann um, was wir in der Biologie Innovationen nennen. Psychologen nennen das natürlich auch so. Also innovative Verhaltensweisen, die sozial weitergegeben sind. Das ist also für uns den Kern. Und dann können wir nochmal schauen, wie uns das weiterbringt. Also, wenn wir an Kultur denken, denken die meisten Leute an diese institutionelle Seite, ganz symbolisch, also zum Beispiel, wenn Sie diesen Herrn sehen, für uns ist das nur exotisch, für die Leute in den Gebieten, wo man sich so ziert, hat das alles eine große symbolische Bedeutung. Ich weiß, die Älteren unter uns verstehen wahrscheinlich, was da gemeint ist, das Blut und das Fleisch, nicht? Und da sehen Sie auch Rituale und so weiter, das hat auch eine Bedeutung, es ist nicht nur Spaß haben. Also das sieht man bei Menschen und das ist geografisch unglaublich unterschiedlich. Wozu dient das dann? Das ist natürlich eine schwierige Frage, aber im Moment denken die meisten, das hat etwas mit Zusammenhalt zu tun. Und es gibt also zwei Seiten am gleichen Ding. Einerseits schweißt es die Leute zusammen, Andererseits kann man damit auch annoncieren, dass man anders ist als die Leute da. Also man setzt sich gegenüber anderen ab. Wie alt ist das? Na, zumindest ein bisschen Hinweise haben wir aus der Archäologie, dass das so grob 100.000 Jahre alt ist. Davor wissen wir es nicht, vielleicht ein bisschen älter, aber viele Hunderttausende wahrscheinlich nicht, denn es gibt überhaupt keine Hinweise darauf. Ich komme am Ende noch darauf zu sprechen. Diese Teil davon wissen wir am wenigsten. Das ist einfacher. Technologie gehört nämlich auch zur Kultur, das vergessen die meisten Leute, aber das alles wird auch, das sind innovativen Verhaltensweisen oder deren Produkte, die sozial weitergegeben werden. Wofür gibt es Technologie? Ich habe hier gesagt, angenehmere Existenz. Wir werden sehen, dass das seine demografische Konsequenzen hat. Wie erkennen wir das? Das ist einfach. In der Archäologie diese Sachen, ich meine, die Leute haben wahrscheinlich Unmengen von Holzwerkzeuge gehabt, natürlich, so wie die Menschenaffen, die finden wir aber nicht mehr. Aber die Steinwerkzeuge seit ungefähr 2,5 Millionen Jahren finden wir zum Teil buchstäblich tonnenweise, Tausende und Tausende in bestimmten Gebieten. Und da, die kann man gut studieren, davon weiß man im Moment immer mehr natürlich, wie die gebracht worden sind, wie selektiv die Materien, die Rohmaterialien ausgewählt worden sind und so weiter. Also da wissen wir, das geht dann, sagen wir mal, 2,5 Millionen Jahren zurück, die Steinwerkzeuge, davor gibt es vielleicht mehr. Wir wissen auch, dass sich das ziemlich verändert hat. Also hier sehen wir, das Wort Older One kommt nochmal zurück später. Also die ersten Steinwerkzeuge nennt man Older One, sind relativ einfach mit Abschläge. Dann geht es ein bisschen schöner, hier ist Acheulien und dann wird es Mousterien oder Mode 3, Prepared Core sagt man. Und hier sehen wir dann diese Microliths und Mode 4. Es ist ja keine Archäologievorlesung. Worum es geht, ist, dass wir sehen, dass es mal ganz bescheiden angefangen hat und dann so exponentiell zugenommen hat und bis vor 10.000 Jahren, als das Neolithikum angefangen hat und auch alle anderen, nicht mehr nur Steinwerkzeuge, groß geworden sind. Also, da sieht man schon etwas. Ich nenne es hier schon Kultur. Es gibt nämlich gute Hinweise darauf, dass es auch all diese Sachen meistens immer noch innovativ waren und sozial weitergegeben worden sind. Also dass es keine Gene gibt, die sagen, jetzt man nimmt ein paar Babys und man gibt den Steinen und plötzlich kommen da Older One oder Acheulien-Werkzeuge zum Vorschein. Das habe ich noch nie erlebt. Also das bedeutet, dass es immer noch kulturell ist. Muss nicht sein. Und hier haben wir dann ein paar Meilensteine in der Menschheitsgeschichte. Also sagen wir mal, vor 2,5 Millionen Jahren sind die ersten Steinwerkzeuge gefunden. Dann, wir wissen aus vielen, insbesondere ostafrikanischen natürlich, Fundorte, dass die auch tatsächlich große Säuger zerlegt haben und gegessen natürlich und wahrscheinlich gejagt oder zumindest verteidigt gegenüber großen Karnivoren. Vor ungefähr 400.000 Jahren die ersten Speeren hier in Deutschland gefunden. Unsere Art ist so ungefähr 200.000 Jahre alt, ganz grob natürlich, aber das sind sowohl die ersten Fossilien, die ganz eindeutig Menschen sind, als auch die genetische Coalescence Dates nennt man dann, die Zeiten, dass man denkt, ja, da hat es angefangen, weisen auf dieses Datum ungefähr hin. Aber komischerweise ist vor ungefähr 50.000 Jahren sind die Menschen dann aus Afrika so rausgebersten, könnte man sagen, in eine große demografische Welle. Das ging zusammen mit dieser sogenannten Upper Paleolithic Revolution, wo die Anzahl und die Komplexität der Werkzeuge und die Diversität in Funktionen schlagartig zugenommen ist und auch plötzlich Sachen wie Kunst erscheinen, also erkennbar an, dass man Sachen sieht, die eigentlich die schön sind, aber keine Funktion haben. Und das hat ungefähr, ganz grob natürlich, da angefangen, hat sich vorher ein bisschen so entwickelt. Und dann ziemlich plötzlich, vor ungefähr 10.000 Jahren, sehen wir, dass Landwirtschaft und Tierdomestikation entsteht. Vor rund 6.000 Jahren Städte und Staaten. Ein bisschen später kommt dann die Schrift zum Vorschein. Hier in Deutschland ist es schön zu sagen, dass die Achsenzeit ungefähr dann, das hat Karl Jaspers ja erfunden, also ist doch schön, die empirische Weltanschauung sich dann etabliert hat. So eine Art soziale Evolution bei den Menschen und dann vor 400 Jahren die wissenschaftlichen Methoden. Und wieso gehe ich da durch? Weil das meiste davon hat tatsächlich mit Kultur zu tun. Das sind also nicht direkt genetisch verankerte Sachen gewesen. Das hat mit kultureller Evolution zu tun. Also das führt schon zu dem Gedanke, dass Kultur bei uns sehr, sehr wichtig gewesen ist in unserer Evolution. Es hat uns zum Beispiel ermöglicht, um in Habitaten zu leben, wofür wir überhaupt nicht angepasst sind. Es hat immer noch eine große Diskussion, ob tropische Regenwälder überhaupt für Menschen bewohnbar sind. Aber schau mal, wir gehen auch in die Arktis rein und überleben dort irgendwie. Keine andere Art hat das geschafft. Und wie schaffen wir das? Nicht, weil wir jetzt plötzlich wunderbare Gene haben, die uns im arktischen Leben anpassen. Nein, einfach weil wir da allerhand Werkzeuge und Methoden und Lebensweisen erfunden haben, die es uns ermöglichen, dort zu überleben. Und das hat ziemlich große Folgen gehabt, die ich schon vorhergesagt habe. Das muss natürlich seine Konsequenzen haben. Und tatsächlich, hier steht, es ist natürlich eine Schätzung. Es gab doch damals noch keine Bundesbehörden, die das alles gezählt haben. Also jemand hat das mal zusammengezählt und gemeint, dass vor ungefähr 300.000 Jahren hatten wir eine ganz tiefen Wachstumsrate, aber mit der Zeit ist die immer größer geworden. 1950 sind wir ungefähr da. Das passt nicht auf der Grafik. Also das ist alles oder 99% der Kultur zuzuschreiben. Also Kultur ist eine unglaublich gute Adaption. Wie man immer sagt, in der Schweiz sagt man, wer hat es erfunden? Und wir Menschen haben es erfunden. Jetzt ist die große Frage, wenn es so toll ist, wieso nur bei Menschen? Das ist doch eine ganz wichtige Frage, die wir doch beantworten müssen, wenn wir Menschen verstehen wollen. Übrigens, wenn man das jetzt für Menschenaffen machen würde, die gleiche Grafik, würde das natürlich so aussehen. Also da kann man schon sehen, dass da etwas ganz Wichtiges passiert ist. Also ist die Frage, Kultur, tolles Phänomen, große Adaption, bringt viel. Wo kommt es her? Es könnte ja sein, dass das mit, wie Alfred Russel Wallace gesagt hat, dass es damit zu tun hat, dass wir kreiert worden sind. Leider passen die 6000 Jahre dann nicht mehr so genau, aber im Prinzip könnte das so sein. Schwierig nachzuvollziehen, schwierig zu testen, also nehmen wir mal ein paar andere Möglichkeiten. Es könnte eine rezente Erfindung sein, genauso wie die Landwirtschaft eine rezente Erfindung ist. Ist aber möglich? Ist möglich, aber nicht super wahrscheinlich, denn wir sehen ja schon vor 2,5 Millionen Jahren die ersten Spuren. Und das sehen wir nur, weil das in der Archäologie nachweisbar ist. Es könnte ja sein, dass es noch mehr gibt, was wir aber nicht sehen. Das könnte also auch bedeuten, dass man bei menschenaffenartigen Vorfahren schon etwas wie Kultur hatte. Das können wir nachvollziehen, denn wir nehmen an, dass die heute noch lebenden Menschenarten, Affenarten, ziemlich ähnlich sind mit diesen Arten, die damals die Vorfahren von Menschen waren. Ist natürlich eine Annahme, aber nicht eine ganz blöde Annahme. Es könnte aber auch sein, dass es noch viel tiefer geht. Und dann kommt die Frage über diese Definitionen, diese Komponenten natürlich um die Ecke. Die Idee ist natürlich, dass bestimmte Elemente schon da waren, aber dass allmählich andere Elemente hinzugefügt worden sind, bis dann das ganze Gebäude stand bei Menschen. Das möchte ich gerne weiterverfolgen. Also die Frage ist, hier sehen wir zum Beispiel Schimpansen, die Nüsse knacken. Ist das jetzt Kultur? Sind das jetzt also innovative Verhaltensweisen, die verbreitet worden sind und aufrechterhalten werden durch soziale Transmission? Also da müssen die Verhaltensweisen innovativ sein und sie müssen durch soziales Lernen angeeignet werden. Das tönt jetzt ziemlich einleuchtend, aber es gibt natürlich eine Alternative, die man bei bestimmten Vögelarten tatsächlich bewiesen hat, nämlich, dass es überhaupt nichts Kulturelles dran ist, so wie der Galapagos-Finke seine Werkzeuge verwendet, die schlupfen und die suchen sich Stöckchen und die fangen an, mit ihren Stöckchen zu arbeiten. Also, da brauchen wir keine Innovationen und soziales Lernen. Gibt es schon, aber sie brauchen es nicht. Sie können das auch so machen. Also, da gibt es genetische Prädispositionen, es gibt ökologische Bedingungen, die Stimuli liefern, worauf sie dann prädisposiert reagieren, und man hat Technologie. Aber natürlich nicht sehr flexible Technologie, ist immer das Gleiche, logisch. Okay, das ist schon ein Ansatz, das schauen wir mal, ob wir das bei den Schimpansen zeigen können. Ich möchte übrigens mehr über Orang-Utans reden. Aber fangen wir mal ganz einfach an. Was ist soziales Lernen eigentlich? Das ist Lernen unter Beeinflussung von Artgenossen. Wir denken natürlich immer, das ist perfektes Kopieren, muss es aber nicht sein. Man kann einfach jemanden hinterhergehen, und weil man dann bestimmte Elemente in der Umwelt sieht und andere nicht, eine bestimmte Verhaltensweise übernehmen, bestimmte Probleme plötzlich begegnen, selber lösen, aber dann hat man schon etwas kopiert, ohne es zu kopieren, wenn Sie verstehen, was ich meine. Hier ist ein tolles Beispiel. Keiner würde sagen, dass Meisen Kultur haben, oder? Wer würde das? Nein, genau. Aber schauen Sie mal. Hier ist ein super Experiment in Norwegen gemacht worden, wo wir haben Bluetits, also das sind Blaumeisen und Kohlmeisen. Und dann haben Sie mal die Eier verwechselt zwischen den beiden Arten, im gleichen Waldstück. Und die Jungtiere, die so geschlupft sind und uns mit den Eltern herumgeflogen haben, verglichen mit der Mutterart. Und hier schauen wir einfach so eine von diesen Nischkomponenten an, das kann man auch für andere machen, aber diese ist sehr schön. Das ist Foraging in Twigs, also wie sehr sie in den kleinen Ästchen so am Rand des Baumes fouragieren. Und wenn sie ein bisschen ornithologisch angehorcht sind, dann wissen sie schon, die Blaumeisen tun das viel mehr als die Kohlmeisen, sind meistens beim Stamm oder auf dem Boden und so weiter. Jetzt ist die Frage, was passiert mit diesen verwechselnden Jungtieren, die cross-transplanted Jungtiere. Was sehen wir? Die Blaumeisen, ja, das ist ein bisschen anders, aber die bleiben Blaumeisen, auch wenn sie bei den Kohlmeisen aufwachsen. Aber ist die Kohlmeisen? Die wachsen jetzt bei den Blaumeisen auf und benehmen sich wie Blaumeisen, nicht wie Kohlmeisen. Also sehr interessant. Das bedeutet, dass was wir denken, ja, das ist doch einfach kanalisiertes Verhalten, dafür gibt es doch Gene und so weiter. Nein, das ist anscheinend auch gelernt von den Eltern. Also da ist ein kultureller Einfluss, wenn man das breit fassen möchte, auch schon da auf solche Verhaltensweisen. Das ist aber natürlich ziemlich grob. In dieser Art, wenn ich nur meine Eltern hinterher flattere, lerne ich natürlich nicht, wie ich Steine knacke. Schauen wir mal genauer zu, denn das können die Schimpansen. Das ist ein schönes Experiment von Andy Whiten. Hat schon ein schönes Gerät gebaut, das nennt er Panpipes. Da gibt es gute Futterstücke drin, und die kann man auf zwei Arten erlösen. Nämlich einmal, dass man den Stock reinsteckt, dann gibt es diese Riegel, die wird nach hinten geschoben, pup, das Futter kommt raus. Es gibt aber auch eine andere Methode, das ist Lift, also dieser Riegel kann man auch aufheben, und dann kommt das Futterstück so rausrollen. Wieso das blöde Gerät? Weil man dann schauen kann, ob tatsächlich die Handlung genau kopiert wird. Also das nennen wir Imitation, und alle denken, ja, das können alle Tiere, nein, das können fast die meisten Tiere können das überhaupt nicht. Das ist viel zu kompliziert, die schauen das überhaupt nicht genau zu. Und jetzt hat er zeigen können, dass wenn man also ein Experiment macht und man introduziert ein Tier, das hat man trainiert, entweder zu poke oder zu lift, also zu stecken oder zu heben, und dann mal schauen, was passiert. Das ist hier dieses Ergebnis, das sind die Pokers, also ein Poker geht da rein und alle anderen, das ist hier, alle anderen machen es auch. Und das war der Lifter. Und die meisten machen es auch. Nicht alle, denn Poking, das machen die Schimpansen gern. Und dann, wenn sie nicht so genau zuschauen, oh, da geht es auch, okay, dann haben sie es. Also wir sehen, der Andy und Freunde haben dann eine ganze Reihe von solchen Experimenten gemacht. Und sie sehen, Die Farbe an der einen Seite ist ziemlich anders als an der anderen Seite. Darum geht es. Also, die können ziemlich genau kopieren. Das ist natürlich sehr wichtig, um echt Kultur weiterzugeben. So kann man spannende Sachen weitergeben, die echt erfunden worden sind und nicht die selten auftreten, die man erfinden muss, um neu in die Population zu bringen. Das ist schön, dass die Tiere das können. Können sie es aber auch im Freiland? Das haben wir untersucht. Wir sehen, dass die hier Orang-Utan-Kinder alles bei der Mutter abschauen, das sehr selektiv machen für Sachen, die sie noch nicht können, die sie noch nicht wissen, beides. Und dass sie, wenn sie so entwöhnt werden, haben sie genau die gleiche Diät, die gleiche Futterverarbeitungstechniken und können sie Nester bauen, genauso wie ihre Mutter. Und dann später, wenn sie ein bisschen älter werden, dann schauen sie das Ganze auch nochmal bei anderen ab, die nicht verwandt sind, um abzuklären, ob das jetzt alles stimmt, was sie gelernt haben, oder ob da vielleicht noch zusätzlich was zu lernen gibt. Also die sind wirklich sehr interessiert, wenn jemand neu kommt, was macht er genau. Und auch wenn sie erwachsen sind, sind sie noch gerne beieinander und schauen zu, was sie machen. Ich habe jetzt ein Beispiel, nehme ich mal. Wir haben da mehrere Werkzeugverwendungen gefunden bei diesen Orang-Utans. Wir schauen uns ein Beispiel an, diese Frucht, die Nesia-Frucht, wie Sie sehen, das ist ziemlich groß, so groß ungefähr. Die Samen sind sehr, sehr gut, 48% oder 46% Fett, also tolle Nahrung, wenn man im Dschungel lebt und nicht genügend zu essen hat natürlich. Aber wie Sie sehen, dieses gelbe Zeugs da herum, das sind diese Stacheln und sind Haare, die sind aber so scharf, wenn man seine Finger reinsteckt, ich kann es bezeugen, dann geht es sofort durch die Haut und das tut höllisch weh, 1-2 Tage lang. Also ein Orang-Utan, der das mal versucht hat, der wird es nicht mehr versuchen. Was tun sie also? Sie nehmen sich ein Stöckchen und nehmen sich die Samen so raus. Jetzt können wir so schauen, wie das geht. Diese Schnei, das sind dann all diese Schnee, das sind all diese Haare, die da so runterkommen. Die kommen dann auf uns, nicht auf den Orang-Utan. Und er lässt sich die Samen so in den Mund fallen immer. Ja, da waren wir noch ein paar. Und die Häute, die kleine Membrane um die Samen herum, schmeißt er auch weg meistens. Und so geht es systematisch den ganzen Frucht ab. Meistens nimmt er so sein Tool raus, bevor dann die Frucht, ja, jetzt weg. Okay. Ist das jetzt Kultur oder ist das einfach genetisch verankertes Verhalten? Schauen wir mal weiter. Jetzt schauen wir die geografische Verbreitung an. Das hier in Orange sind Sumpfwälder an der Westküste von Sumatra, also in Indonesien. Und was sehen wir hier? Großer Sumpfwald hier, da gibt es diese Werkzeuge. Hier gibt es diese Werkzeuge, da gibt es diese Werkzeuge, aber da nicht. Aber hier schon wieder schon. Und was ist da los? Ja, da müssen wir einen Fluss überqueren und das ist eine isolierte Population. Und was machen die? Die brechen einen Teil ab. Sind aber Holzfrüchte, ist also nicht so einfach und viele können es, nicht nur die ganz Großen können es. Es gibt irgendwo auf Borneo dann ein Gebiet, wo sie die Früchte eine ganze Weile so auf den Ast kaputt schlagen und dann brecht irgendwann mal was ab, dann können sie auch was essen. Und dann gibt es auch noch diese da, die ignorieren das total, die verpassen das. Das ist die beste Nahrung im Regenwald, es gibt nichts Besseres. Also wir stellen uns vor, dass das so gegangen ist, dass jemand hat das mal erfunden, es verbreitet sich, aber natürlich nicht über Flüsse und nicht in die Berge hinein, wo es diese Bäume nicht gibt. An der anderen Seite des Flusses entsteht etwas anderes, eine andere Technik, verbreitet sich. Und dann gibt es auch noch die, auf Amerikanisch kann man so schön sagen, the country bumpkins, also die einfach ein bisschen zu dumm sind und so. Die sind nicht dumm, sind nur ignorant. Aber die kriegen es nicht zusammen. Die Population ist zu klein, die Anzahl von Begegnungen ist zu tief. Jetzt haben wir mehrere von solchen Beispielen, nicht nur im technologischen Bereich. wir haben es ausprobiert, das tönt nicht so gut. Aber es geht so, hier in Ketambe zum Beispiel sagt Mutter zu Kind, wenn das Kind kommen muss. Hier im ganz nahen Gebiet Swak Balimbing sagt die Mutter nichts. Okay. Da gebe ich zu Tuwanan, da sagt die Mutter. Im ganz nahen Sungelading, 10 Kilometer entfernt, andere Seite eines Flusses, sagt die Mutter nichts. Also wir sehen, das ist ein komisches Muster, hat nichts mit Genetik zu tun. Wir sagen immer stolz, Anfang der Sprache, nicht? Da haben sie ihre eigenen Lautäußerungen erfunden und weitergegeben. Vielleicht ein bisschen schnell, aber so etwas sehen wir. Wir sehen das Gleiche bei Nestbaugeräusche, wo sie in diesem Gebiet hier nichts dabei denken, machen, wenn sie ihr Nest so fertig gebaut haben und kleine Zweige abgebrochen haben und abgebissen haben. In Ketambe, 35 Jahre erforscht, nichts. Gehen wir hier hin, Tuwanan, da machen sie. Und wieder in Sungelading, 10 Kilometer entfernt, nichts. Also diese Art von Checkerboard, sagen wir, Schachbordmuster, das ist doch ganz komisch und nicht einfach mit Genetik zu erklären. Und man kann mir nicht sagen, dass es ökologisch ist, denn die bauen ja überall ihre Nester. Also das ist mit Zweigebrechen und sogar zum Teil sind es die gleichen Baumarten, die sie verwenden. Und an einem Ort sagt man was, am anderen Ort nichts. Also da ist etwas Interessantes los. Wenn man das alles zusammennimmt, dann sehen wir, dass Kultur, wie so definiert, also im Subsistenzbereich ist, also wie man sich ernährt. Das ist sogar ziemlich wichtig bei den Orang-Utans, aber was noch wichtiger ist bei den Orang-Utans, sind viele innovative Verhaltensweisen, die mit Nestbau zu tun haben, denn sie möchten gerne komfortabel schlafen. Und dann gibt es noch diese sogenannte Kommunikationsvariante, wie sie sich gegenseitig verständigen. Sie haben ein paar davon gehört oder gesehen, fast gehört. Etwas ganz Ähnliches sehen wir natürlich bei den Schimpansen, andere Menschenaffenarten natürlich. Und ich hebe nur ein Beispiel hervor, das sogenannte Handclasp Grooming oder A-Frame Grooming, wie Sie verstehen. Und was sehen wir? Das ist an drei Orten beschrieben hier, wo viele das machen, und an drei anderen Orten abwesend. Da sehen wir auch, das sind nicht unbedingt einsteinianische Erfindungen. Es ist nicht so, oh, wie kommen Sie drauf? Unglaublich. Es passiert manchmal und dann, ich könnte mir sogar vorstellen, dass in 100 Jahren es genau andersrum aussieht, dass es hier Handclasp Grooming gibt und dort nicht mehr, weil es langweilig geworden ist oder sowas. Aber der Punkt ist, es geht um innovativen Verhaltensweisen, die sozial weitergegeben sind. Okay. Jetzt wissen wir also ungefähr, was die Menschenaffen können. Und jetzt ist die Frage, was wissen wir jetzt, wie können wir jetzt sehen, was ist in der Menschheitsgeschichte passiert, was ist dazugekommen? Und was sehen wir? Das sind Stöckchen von meinen Orang-Utans und das sind dann die ersten schönen Werkzeuge. In der Technologie sehen wir, dass es viel, viel mehr technologische Innovationen gegeben hat. Auch die einfachsten Jäger und Sammler haben viel mehr Werkzeugtypen als die meist avancierte Menschenaffen. Und was aber noch viel wichtiger ist, die Werkzeuge sind viel komplexer geworden. Es geht um mehrere Schritte hoch, das nennen wir Ratcheting auf Englisch, Akkumulation. Also das ist ein Riesenunterschied. Und Sie haben vielleicht gemerkt, ich habe nichts über diese Normativität gesagt, über wie man sich anziehen soll oder sich benehmen soll irgendwo. Davon haben wir eigentlich keine Beispiele bei Menschenaffen. Vielleicht ein ganz kleines bisschen, ein Ansätzchen hier und da. Aber eigentlich ist das nicht gut belegt. Also Ethnic Marking, was ich erwähnt habe, also dass man sich so anzieht, damit man sieht, wozu man gehört und auch wozu man nicht gehört. Dafür gibt es überhaupt keine Hinweise. Ich möchte also anfangen mit dem ersten Teil dieser Technologie. Aber das hat uns veranlasst, vor ein paar Jahren mal zu sagen, ja, was ist jetzt neu? Also, das hier wissen wir, ist sehr häufig, sehr weit verbreitet in der Natur. Social Information Transfer, ich habe Hunger, ich sehe, jemand geht da irgendwo hin, der weiß wahrscheinlich, wo das Essen ist, gehe ich hinterher. Social Learning. Führt aber nicht zu Traditions. Die Traditions, das sind also Sachen, die sich festigen in der Population. Muss nicht unbedingt sehr kompliziert sein, aber es hat etwas, das permanent wertvoll ist, dass man das weitergegeben wird, weil Individuen sich dafür interessieren. Dann haben wir damals gesagt, Kultur ist, wenn es eine ganze Menge von diesen Traditionen in mehreren Bereichen gibt und insbesondere, wenn es komplizierter ist. Und das hat dann mit diesen echten Fähigkeiten zu tun. Und jetzt aufgrund von diesen Ergebnissen könnte man sagen, ja, was ist dann neu bei Menschen? Das ist diese sogenannte kumulative Kultur, dass wir also komplexe Fähigkeiten haben und soziale Normen. Da könnte man die gleiche Geschichte sagen, dass es auch kumuliert hat, ist aber, weil es so abstrakt ist, schwieriger nachzuvollziehen. Also ich fange einfach mal an mit der Technologie. Wir sehen also diese drei Unterschiede, Repertoiregröße, Komplexität und symbolische normativen Kulturen. Und ich möchte erstmal diese Repertoiregröße anschauen. Und jetzt mache ich es einfach, wir haben das alles schön modelliert natürlich. Ich mache so und dann, Sie, da kommen da ein bisschen so ein paar komische Symbole um die Ecke, können Sie sofort wieder vergessen. Es ist nur das so zum Anschließen auf die Literatur. Repertoiregröße ist einfach, wie viele Innovationen entstehen und wie viel davon nicht wieder verschwinden. Also, dass die beibehalten bleiben oder verloren gehen. Also, wo kommen Innovationen her? Das hat etwas zu tun mit wie viele Individuen es gibt und eine Art von Pro-Kopf-Innovationsrate einfach. Das Verloren ist kompliziert. Das hat etwas, wir haben da mehrere Möglichkeiten erforscht, aber das hat etwas zu tun mit, wie sozial ist man? Soziabilität ist wahrscheinlich kein Wort auf Deutsch, aber wie viele tolerante Nachbarn kann man haben? Das variiert enorm. Und wie gut bin ich, wenn ich jemanden mit so einem Ding spielen sehe, um das auch tatsächlich zu lernen? Das kann man ausdrücken als eine Chance in einer Zeiteinheit. Jetzt haben wir das so strukturiert, denn man kann sagen, diese Variablen, die variieren während meinem Leben, können die variieren. Ich kann in einer großen Population und einer kleinen Population geboren worden sein. Ich kann eine sehr soziable Umwelt haben oder nicht. Das hier, das ist natürlich nicht etwas, was sich so einfach ändern kann. Das hat viel mit Hirngröße zu tun. Das sind also eher Unterschiede zwischen Arten. Das hier erwarten wir Variabilität innerhalb von Arten. Erstmal die Variabilität innerhalb der Arten anschauen. Was sehen wir zum Beispiel bei sowohl Orang-Utans als bei Schimpansen, dass die komplexere Erfindungen, die sie dann sozial weitergeben, also die Complex Cultural Variants, dass die häufiger sind in Populationen, also jeden Punkt hier ist dann eine Population, wo die Tiere häufiger zusammen sind. Wie man das erwarten würde, mehr Zeit zusammen bedeutet, dass weniger verloren geht. Wir wissen natürlich hier nichts über die Anzahl der Tiere, das lassen wir im Moment noch offen. Bei Menschen sieht man etwas Ähnliches. Es gibt hier ozeanische Inseln, also jeder Punkt hier ist eine Insel. Und man hat geschaut, wie viele Werkzeuge verwenden die Leute im Nahrungswettbewerb auf dem Meer, also Fischen Shellfisch sammeln, Muscheln und so weiter. Ja. Also da sehen wir auch, Populationengröße hat da einen schönen Einfluss, wie wir vorhergesagt haben. Wir nehmen also an, dass die Menschen, wenn sie etwas haben, das alles gut weitergeben, dass die Populationen groß genug sind und so weiter. Das kann man bei 500 erwarten. Folgt auch noch, wenn jetzt die Population plötzlich ganz drastisch runtergeht, zum Beispiel nach einer Seuche, wenn viele Leute weg sind, dass dann Sachen verloren gehen müssen. Und viele von Ihnen kennen wahrscheinlich die Geschichte über Tasmanien, wo die britische Forscher da kamen vor 150 Jahren oder sowas und gestaunt haben, wie primitiv alles war. Naja, kann passieren. Hat man aber angefangen zu graben, da kamen allerhand Sachen zu Vorschein, Boote, Boomerangs und was weiß ich, hatten die alles total verloren gegangen. Die Leute wussten es nicht mehr. Also das ist Kultur, nicht? Das kann passieren. Kultur ist ein sehr gefährliches Ding. Es ist toll, wenn man genügend Leute hat. Es ist furchtbar, wenn man eine kleine Zäsur hat, eine Lücke in der Übertragung, dann ist alles wieder weg, wenn man nicht aufpasst. Und das gibt noch ein paar Beispiele. Jetzt die Komplexität. Wie erwartet, da wird es ein bisschen komplexer. Komplexität kann man sich so vorstellen, jemand erfindet etwas, hat eine Technik, dann wird etwas Zusätzliches erfunden, die die Technik komplexer macht, dann hat man statt und Teil A hat man auch Teil B, ich werde ein Beispiel geben, und so weiter, und dann für die Modellierung machen wir das Niveau 1, 2, 3 und so weiter. Also das nennen wir auf Englisch Ratcheting, aus historischen Gründen, man kann es auch einfach Akkumulation nennen. Also der Punkt ist, dass wir das fast nicht sehen bei den Menschenaffen und vor ein paar Jahren überhaupt nicht gesehen. Und woher kommt das jetzt? Das ist wieder so etwas, jetzt mache ich es noch viel einfacher. Man muss diese zusätzliche Erfindung mal machen, also was ist die Chance, dass dieses B-Ding dazukommt? Und es muss natürlich beibehalten werden, wieder das gleiche Problem. Da kommen mehr oder weniger die gleichen Variablen in der gleichen Formation wieder zum Vorschein. Was wissen wir jetzt? Wie gesagt, vor ein paar Jahren gab es das nicht. Plötzlich kommen da aus Zentralafrika ein paar super Beispiele. Schimpansen, wie Sie sehen. Er hat seinen Fuß da oben, ist wie, als ob er einen Spaten hat. Da gibt es Termiten, leben unter der Erde, und Cricket Sounds hat das mit versteckten Kameras gefilmt, die Tiere waren nicht an Menschen gewöhnt. Und was hat sie gesehen? Zum Staunen. Die haben natürlich ihre normale, heutzutage nichts Besonderes, die Probes heißt es auf Englisch, die ganz dünne, da gehen sie ein in die Termitentunnels, die Termiten beißen sich rein, man zieht sie raus, Entschuldigung, man hat da seine Termiten. Jetzt sind es aber auch unterirdische Termitenwohnungen. Und wie kommt man jetzt zu diesen Tunnels? Dann haben sie einen dicken Stock, und die geht so in den Boden rein, so hat man einen Tunnel gebaut, und dann nimmt man sein feines Ding, geht rein. Also Akkumulation, jetzt haben wir zwei Werkzeuge, die funktionell integriert sind in einem fließenden Aktion. Und es gibt noch ein anderes Beispiel, etwas ganz Ähnliches, diese sogenannte Probes, diese Termite Probes, die sind am Ende systematisch kaputt gebissen, damit sie so ein bisschen formerlich in alle Richtungen ausstehen. Und sie haben das natürlich dann versucht, selber auch. Und man merkt, damit fängt man 10-mal so viel Termiten, als wenn man das nicht macht. Jetzt ist aber der Punkt, das hat man nirgends anders gesehen. Das bedeutet also, sehr wahrscheinlich, die haben auch mal diese Probes gemacht, wie alle Schimpansen das überall machen. Und hat einer mal gedacht, ich mach das mal so. Also da ist eine Akkumulation, hat da stattgefunden. Erstes Werkzeug, das Werkzeug wird abgeändert, denn das tut man nirgends anders. Das ist eine zweite neue Aktion, die dazugekommen ist. Das sind aber so ungefähr alle Beispiele, die wir haben von allen Menschenaffen. Und ich habe das hier schon geschrieben. Alle Menschen denken, naja, die lehren das ihren Jungen. Nein, die Jungen können es nur abschauen. Und wir haben auch von diesen Sachen analysiert mit Cricket zusammen. Und die Kinder, die kriegen diese Werkzeuge noch nicht mal, um auszuprobieren, die müssen sie klauen. Also, oder die werden hinterlassen, aber wird nicht gesagt, komm mal Junge oder Mädchen, hier, nimm mal dieses Werkzeug, versuch das mal so. Passiert überhaupt nicht. Wir werden sehen, wie wichtig das ist. So eine kleine triviale Beobachtung. Wir dachten, ja, das schauen wir mal bei Orangutans, wie das geht. Im Freiland nichts. Aber dann können wir im Zoo herumspielen natürlich. Dann haben wir eines, wie Sie sehen, so ein Tube und Zylinder. Da unten gibt es dann Sirup. Das finden die Orangutans schön. Da können sie mit ihren Händen rein und dann ist aber zu tief für die Hände. Da können sie da etwas reinstecken und ausziehen und das nehmen. Dann waren wir gemein, können die Hände nicht mehr rein. Nicht? Das geht nicht mehr. Und Sie sehen, die haben das sehr schnell gelernt. Und orange, das sind die, die dann nachher nicht mehr funktionierten. Und grün sind die, die auch vorher funktioniert haben. Die haben ziemlich schnell umgeschaltet auf die Grünen, nachdem die alte Technik nicht mehr möglich war mit den Händen. Aber jetzt sehen wir, dass die Tiere, die das geschafft haben, das sind diese grünen Balken hier, das sind die Tiere, die beiden Elemente, die man zusammenlegt, schon hatten. Die, wenn man nur ein Element oder null Elemente hat, dann schafft man es nicht. Die Zahlen sind klein, aber das leuchtet natürlich total ein. Wenn ich beide Elemente habe, kann ich sie kombinieren. Wenn ich sie nicht schon beide habe, dann schaffe ich es nicht. Und hier können Sie sehen, falls Sie denken, ja, der erzählt eine schöne Geschichte, schauen Sie mal, wie das geht. Da ist sein Sponge, nicht? Und sein Werkzeug. Also zwei Elemente, die jetzt zusammengekommen sind, um sich sein Mahl zu erobern. So. Was ist aber interessant an diesen Sachen? Wir haben das ausgelöst. Wir haben nämlich die Röhre schmal gemacht. Wir haben auch versucht, sie dazu zu bringen, einfach spontan mal was Neues zu machen. Das ist wie bei Menschen, da passiert nichts. Also es ist sehr, sehr mühsam. Und einmal hat es dann geklappt, weil er immer, mein Student Stefan Lehner, hat immer versucht, das wirklich mal zu zeigen. Und einer hat dann genug zugeschaut, um die neue Technik zu lernen. Also das Akkumulieren ist schwierig. Aber nicht unmöglich. Panbanisha, einer von diesen Bonobos, die dann für Sprachexperimente verwendet worden sind. Also mit denen kann man viel reden. Und was sieht man? Vielleicht sehen Sie es. Ein Stein, noch ein Stein. So wie das bei Oldowan geht. Man muss genau den richtigen Winkel treffen. Und dann kommen diese Abschläge, die scharf sind, die man verwenden kann. Das hat sie ziemlich gut gelernt. Und zwar so, dass es nicht so war, dass sie mal ein bisschen rumgehackt hat. Nein, sie hat wirklich den Winkel. Also da braucht man zwei Hände, die unabhängig ihre eigene Aktion machen, aber integriert sein müssen. Akkumulation. Sie kann das. Das ist also spannend. Das bedeutet, da haben wir festgestellt, dass Older One, die erste Steinwerkzeuge, im Prinzip im Bereich der Menschenaffen sind. Auch wenn sie es eigentlich fast nie machen. Also, sie könnten es machen, aber sie sind ganz am Anfang stecken geblieben und nicht weitergegangen. Die große Frage natürlich ist, wieso ist das so? Wieso sind sie da stecken geblieben? Und dann haben wir dann brav modelliert und ich spare Ihnen das. Aber was wir annehmen ist, dass es so geht. Im Modell ist diese Soziabilität total wichtig. Also wie viele Rollenmodelle habe ich in meiner Nähe? Wenn ich das vergrößere, dann kommt plötzlich viel mehr Akkumulation in der Population. Und wir nehmen an, dass Anfang, ja, das ist jetzt, leider habe ich kein Bild von den nächsten Arten, das sind die letzten Australopitheken, die haben schon angefangen mit diesen Steinwerkzeugen und sehr wahrscheinlich schon Großsäuger zu zerlegen und so weiter. Versuchen Sie mal auf der Savanne mit nur ein paar Steinchen ein Zebra zu überwachen, den Sie gerade geschlagen haben. Da kommen Löwen, kommen Hyänen und so weiter. Was machen Sie? Ja, sich verteidigen. Können Sie das alleine? Ja, vielleicht heutzutage schon, aber früher nicht. Das bedeutet sehr wahrscheinlich, dass da eine große Menge von Individuen beteiligt waren. Deshalb nehmen wir an, dass die Soziabilität hochgegangen ist. Und dann wird es noch spannender, nämlich wir nehmen an, dass mit Homo erectus, und dafür haben wir eine ganze Reihe Argumente, die ich Ihnen besparen muss, natürlich wegen der Zeit, dass mit Homo erectus das sogenannte Cooperative Breeding angefangen hat. Also die gemeinschaftliche Jungenaufzucht, wie wir die heutzutage noch haben. Und das führt, können wir auch zeigen, werde ich im nächsten Bild, glaube ich, zeigen, das führt zum Lehren. Und Lehren bedeutet, dass jetzt die Fähigkeit zum sozialen Lernen, artifiziell natürlich, plötzlich viel höher wird. Denn Sonst hatten wir keine Schule, nicht? Also wenn der Lehrer mir hilft, dann geht es bei mir schneller und besser. Also ohne dass ich unbedingt schlauer bin, also es ist extrinsisch von mir aus gesehen, kann ich jetzt zu besseren Leistungen kommen. Und das ist die Idee, die wir haben, dass eine Änderung im Sozialverhalten, die natürlich mit einer Änderung im Lebensstil, in Subsistence zu tun hat, dass die dafür verantwortlich ist, dass dieses Ratcheting, diese Akkumulation bei Menschen angefangen hat. Wenn es dann einmal läuft, dann kriegt man natürlich Feedbacks, dass es schöner geht, besser geht, dass es wird immer wichtiger, dass man sich mit Technologie versteht und gut auseinandersetzen kann. Und dann ist natürlich die Selektion drauf, das auch gut hinzukriegen. Zum Beweis, falls Sie das nicht glauben, dass wir tatsächlich Cooperative Breeders sind, gehen wir zu den Jägern und Sammlern. Was sehen wir bei denen? Dass ungefähr 2/3 der Kalorien, die in so einem Camp eintreffen von Jägern und Sammlern, von den Männern kommen. Und das ist also nichts Besonderes. Versuchen Sie mal, das zu vergleichen mit einem Orang-Utan oder einem Schimpansenweibchen. Wie viel von ihren Kalorien kommen von den Männchen? Null. Also, da sehen wir schon einen Riesenunterschied. Kommt noch dazu, und es gibt Leute, die das behaupten, dass das zur Menopause geführt hat, dass Menopause ist auch so ein total einzigartiges Merkmal, wo wir genau die gleichen Probleme haben. Wo finden wir Parallele im Tierreich? Großmütter sind total aktiv, setzen sich ein für die Kinder, bringen auch entweder direkt viele Kalorien ein oder ermöglichen es die Mutter, ihre eigenen Kalorien zu sammeln, weil sie auf die Kinder schauen. Also die Überlebensrate der Kinder geht dadurch hoch und auch ältere Kinder helfen mit und so weiter. Also Cooperative Breeding. Wie gesagt, das haben wir jetzt oder hatten wir. Wie alt ist es? Das ist natürlich, kann man sich darüber streiten. Wir meinen, es hat mit Homo erectus angefangen. Das ist wieder aber eine Vorlesung an sich. Was sind aber die Konsequenzen für Cooperative Breeding? Da können wir schon bei den Tieren schauen. Müssen wir nicht nur auf Menschen warten. Und was sehen wir? Ist natürlich Kinderbetreuung, Futterteilen und so weiter. Aber die Tiere, die Cooperative Breeding angenommen haben, die werden viel netter zueinander, viel hilfreicher, die helfen sogar Verletzten und Kranken. Also das bedeutet, dass die Überlebung hochgeht. Die lehren, das sind nicht unbedingt geniale Tiere. Hier sehen Sie kleine Kalitrixe, das sind Tiere, die sind ungefähr so groß, aber man kann experimentell zeigen, die lehren. Sind sie wahrscheinlich nicht bewusst, dass sie es machen, aber sie tun es trotzdem und es hat seine Konsequenzen. Was sind nämlich die Konsequenzen? Diese hohe Toleranz und das nennen wir Altruistic Signaling oder Information Donation, Lehren, das macht die Tiere im Schnitt intelligenter im Sinne, dass sie mehr Probleme lösen können. Das hat die natürliche Selektion aufgegriffen und gesagt, okay, dann machen wir die Tiere mal schlauer. Und hier sehen wir tatsächlich eine Analyse, die wir gerade abgeschlossen haben. Jeder Punkt hier ist eine Subordnung der Säuger, dass je nachdem, wenn es mehr von diesen Hilfeleistungen gibt, die Hirne größer werden, korrigiert für Körpergröße. Das bedeutet, habe ich schon angedeutet, dass auch die Erfindungen zunehmen sollen. Also sehen wir, dass da, ich nenne das so ein Schneeball, der fängt jetzt an zu rollen. Nicht? Kommen wir aber auf Punkt 3. Da habe ich leider nicht viel zu sagen. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass Menschen heutzutage sehr konformationsfreudig sind. Insbesondere Kinder. Die möchten genau machen, was die anderen machen, wie sie alle wissen. Sonst hätte es kein Facebook gegeben und so weiter. Und es gibt ein interessantes Phänomen bei Kleinkindern, die machen sogenanntes Over-Imitation. Also wenn ich jetzt hier etwas hätte und mittendrin mache ich mal so. Und dann müssen die Kinder das, also Schimpansen, die machen einfach, die tun das nicht. Tut man das mit Kindern, die machen das Ding, die tun das genau kopieren. Blöd, würde man denken. Nein, aber total wichtig. Das gehört hier so, so muss man das machen. Wenn man fragt, das sagen die Kinder, ja, aber das muss doch so, oder? Und also total arbiträre Sachen. Jetzt sieht man, wo das Ethnic Marking und so weiter herkommt, nicht? Wenn eine prestigiöse Person mal etwas anfängt, müssen wir das alles übernehmen. Das sieht man also nicht bei den Menschenaffen. Das muss etwas angeboren sein, dieses Willen, um genau zu kopieren, was die Vorgesetzten, die Älteren, die Prestigiösen machen. Und wie gesagt, wenn die meisten Menschen an Kultur denken, denken sie jetzt an Merkmale, die nicht unbedingt mit Überlebung zu tun haben, nicht direkt mit Nahrungssuche und so weiter, Technologie, aber symbolische Sachen sind, die aber, wie Sie alle wissen, unglaublich normative Gewichte haben, dass wir finden es wichtig, dass wir uns nicht daneben benehmen, dass wir das genau machen, wie es sich gehört. Und jetzt wissen wir, hier gehört es so, aber irgendwo anders gehört es dann total anders. Also diese geografische Variation, Gruppenzugehörigkeit und zu gleicher Zeit Unterschiede zwischen Gruppen zu betonen, da kommt das her. Die Frage ist, wie alt, wieso? Und das Einzige, was wir im Moment haben, ist eine Hypothese von Bell, Richardson und McElreath, die sagen, ungefähr vor 200.000 Jahren, hey, interessant, Zeit, nicht? Bisschen früher vielleicht, wurden die Gesellschaften immer größer und immer anonymer. Da war es schwierig, um die normale soziale Kontrolle durch Reputationseffekte und so weiter aufrechtzuerhalten. Menschen müssen kooperieren. In der Familie tun wir es ja immer noch mit diesen Lehren zum Beispiel, einer Form von Kooperation. Und dann haben die gemeint, da ist die Cultural Group Selection entstanden für diese Art von Merkmale, die also eigentlich die Rolle der Familie übernommen haben, damit wir uns alle gut, richtig kooperativ benehmen in unserer Gruppe. Im Moment natürlich spekulativ. Und Sie sehen auch ein schönes Beispiel hier, wo es, wenn ich nichts habe bei den Affen, kann ich eigentlich nicht zu viel dazu sagen, schau mal, bei den Affen finden wir dies und das, das geht dann nicht. Also da kommen wir in den Bereich der Soziologie oder was auch, und da hört eigentlich die Inspiration der Biologie hört da wahrscheinlich auf. Irgendwo muss ja so eine Grenze sein. Also, zusammengefasst, wir haben vieles gemeinsam mit den Menschenaffen und wie Sie aus den Meisenbeispielen vielleicht noch erinnern, sogar mit vielen anderen Tieren. Und das Allerwichtigste ist wahrscheinlich, dass wir unglaublich gerne sozial lernen und unglaublich ungerne unabhängig lernen. Wir sind meistens sehr faul, wenn es auf Exploration ankommt. Die Tiere sind genauso. Orang-Utans möchten überhaupt nichts explorieren, sie schauen es lieber ab. Viele Elemente haben wir festgestellt. Also wenn man sagt, ja, was ist jetzt so speziell an der menschlichen Kultur, da würde ich diese drei Elemente hervorheben, nämlich dass das Repertoire so groß ist, dass unsere Technologie viel kumulativer ist als die von den Menschenaffen und dass wir diesen ganz schwer zu verstehenden normativen Symbolkulturen haben. Diese ersten zwei zumindest haben mit das prosoziale Verhalten, also dieses Kooperieren zu tun, diese Kooperationsbereitschaft, die wir psychologisch haben, die aber zurückgeht auf Cooperative Breeding, vor, sagen wir mal ganz grob, 2 Millionen Jahren entstanden ist. Jetzt mal zurücktreten von Kultur. Wir haben ja auch all diese anderen Probleme, die sind natürlich unglaublich schwierig zu erklären. Wir haben die keine Parallele. Aber ich hoffe, Sie haben gesehen, dass wir trotzdem, trotz diesen Problemen, versucht haben, allgemeine Modelle zu bauen, die vielleicht in 20, 30, 40 Jahren zu Antworten führen, die wirklich hinhauen und gut untermauert sind. Und dass also die Kluft von Wallace trotzdem noch ein bisschen überbrückt werden kann mit allgemeinen Prinzipien, die nicht nur für Menschen gelten. Ich danke Ihnen vielmals.
Sie hörten Professor Dr. Karel van Schaik von der Universität Zürich. Er sprach zum Thema Kultur, Eigenheit mit tiefen Wurzeln. In der kommenden Woche hören Sie an gleicher Stelle Professor Dr. Stefan Schulz-Hart von der Universität in Göttingen. Er spricht zum Thema Synergie, warum sie so selten ist und wie man sie fördern kann.